Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ayurveda Seelengold. Und heute geht es wieder um die Brust. Ja, wir sind ja mittendrin in unserer Reihe rund um die ganzheitliche Brustgesundheit. Zwei Folgen sind schon on air. Ich denke und glaube und hoffe, dass ihr diese schon gehört habt. Wenn nicht, dann holt das unbedingt nach. Aber jede Folge spricht für sich. So auch die heutige, so kannst du heute erstmal ganz hier bei mir bleiben, bei dir bleiben und die anderen Folgen dann danach genießen. Heute geht es um das spannende und auch sehr, sehr, sehr häufige Thema der gutartigen Veränderung in der Brust. Und davon gibt es eine ganze Reihe und wie ich eben schon gesagt habe, sind diese sehr häufig und deutlich häufiger, als man so denkt und auch deutlich mehr Frauen sind betroffen, als sie so von sich selbst denken. Und bevor ich in dieses Thema eintauche, möchte ich gern dich noch einmal persönlich ansprechen und dich einmal fragen oder dass du dich einmal fragst, ob das ein Thema für dich ist. Und viele Frauen haben zu mir gesagt, auch bevor ich das im Rahmen meiner Golden Balance als Modul integriert habe oder hierzu Podcast-Folgen geplant habe oder meinen Kurs begleitet habe, naja, ist ja ganz nett das Thema, aber ist nicht so meins. Ich habe da nichts, ja, ich habe da nichts an der Brust. Und das fand ich total spannend. Weil in meinen Erfahrungen, die ich bisher so gemacht habe, sind es häufig genau die Themen, wo wir denken, ist nicht so meins, wo ganz besonders viel Aufmerksamkeit hinfließen darf, weil wir dann nämlich ganz besonders lange dort auch schon nicht mehr oder noch nie hingeschaut haben. Und so braucht doch jedes Körperteil von uns auch unsere Aufmerksamkeit. Weil ihr wisst, was da drin steckt. Ja, ihr wisst, was da drin steckt. In jedem Organ, in jedem Organsystem, in jeder einzelnen Zelle. Ja, was da auch energetisch drin steckt, was da auch an Emotionen drin steckt und an Potenzialen und Möglichkeiten und Botschaften vor allem. Und wie ist es wohl, wenn wir einfach ein komplettes Organ oder Organsystem komplex einfach so wegignorieren, weil es ja funktioniert im Moment oder weil es gerade nicht gebraucht wird oder nicht mehr gebraucht wird. Wenn wir da ganz emotional werden, können wir uns gleich mal fragen, wie fühlt sich dieses Organ denn wohl, wenn es so wegignoriert, nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr gehört, nicht mehr gesehen wird und auch nicht mehr gebraucht wird. Und gerade die Brust ist für uns Frauen ein ganz besonders wichtiges Organ. Ja, so wie ja auch die Organe in unserem Becken, die Gebärmutter, die Eierstöcke, die Blase, all das, was dort so im heiligen Raum auch vorhanden ist und auch sehr häufig, ja, das Becken ist für uns ja auch häufig so ein Taburaum, wo wir alles Mögliche reinpacken, wegschließen und nicht mehr hingucken, nicht mehr hinspüren. Ähnlich ist es mit der Brust. Aber das darf sich jetzt ändern. Es darf sich mit dieser Podcast-Reihe ändern. Jede Folge setzt am anderen Punkt an, hat einen anderen Ansatz. Und heute geht es eben um die gutartigen Veränderungen. Und da gibt es eine ganze Reihe davon. Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Was kann da alles los sein in der Brust? Ja, einiges fällt dir vielleicht gleich mal spontan ein. Als erstes kommt einem häufig so, ja, oh, da gibt es doch Zysten. Ja, genau, Zysten. Zysten sind so, so krass häufig in der Brust. Ja, ich habe ja Jahrzehnte, wollte ich schon fast sagen, aber es waren ja auch schon fast zwei Jahrzehnte. Ich war 17 Jahre lang als Ärztin tätig, als Radiologin und ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber irgendwie war das schon relativ am Anfang, dass ich doch viel mit Frauen und Brust zu tun hatte, auch meine Ausbildung schon, dass ich da immer wieder ein bisschen hingedrängt, aber auch hingezogen, also es war einfach so meins, ja. Und so habe ich doch gerade auch in den letzten 10 Jahren meiner Tätigkeit, wo ich wirklich jede Woche viele, viele Frauen empfangen durfte in meiner Brustsprechstunde, wo ich sie betreut habe, begleitet habe, Vorsorge, Nachsorge betrieben habe. Und gerade im Ultraschall, wo ich ja auch dann endlich mal Zeit hatte für meine Frauen, auch ganz viel in den Kontakt, in die Gespräche gekommen bin und einfach so erfahren habe, was da drumherum noch so los ist, ja, was an dieser Brust noch so dranhängt. Da kommt mir gerade so ein Spruch, meine Schwägerin ist ja Zahnärztin, mein Bruder auch, und die haben ja auch die Ganzheit inzwischen schon erkannt, auch das ganzheitliche Denken, auch im Coaching-Sinne, und die haben auch erkannt, dass an dem Zahn, der wehtut, auch ein Mensch dranhängt. Und so habe ich auch irgendwann erkannt, dass an dem Organ, was ich da gerade betrachte, ob in der Mammographie oder im Ultraschall oder auch andere Organe, wenn ich mir jetzt ein Röntgenbild vom Fuß anschaue, zum Beispiel ein MRT vom Knie, dass da irgendwie noch so ein Menschlein drumherum hängt. Ja. Und gerade in der Brust war es eben durch die Gespräche eben auch sehr emotional. Es ging wirklich tief in das ganze soziale Umfeld, auch der Patientin. Die haben mir da echt viele, viele Sachen erzählt, auch sehr tiefe Sachen, mich sehr bewegt hat und was vieles auch so klarer gemacht hat, was die Brust jetzt hier zeigt. Und worauf wollte ich hinaus? Ja, Ultraschall und Zysten. Genau, Zysten habe ich so, so, so viele gesehen. Und klar hatte ich sicherlich ein ausgewähltes Publikum. Nicht jede Frau war bei mir, aber sehr viele Frauen und mindestens jede zweite Frau, wenn ich noch mehr hatte, wirklich Zysten in der Brust. Zysten sind ja, kann man sich so vorstellen, so eine, wie so eine kleine Flüssigkeitsblase. Die haben so eine ganz zart dünne Wand und innen drin ist dann Flüssigkeit, manchmal auch so ein bisschen zähere Flüssigkeit, ja, so ein bisschen schleimig vielleicht, ein bisschen fester, manchmal auch mit festeren Bestandteilen. Und die sind eben gutartig, ja, die können kommen und gehen. Darüber sprechen wir heute noch ausführlicher. Häufig habe ich auch Fibroadenome gesehen. Fibroadenome klingt erstmal kompliziert, ist aber ganz einfach. Das sind einfach so eine gutartigen Bindegewebsknoten. Ja? So Bindegewebe und andere gutartige Zellen haben sich zu einem Knoten zusammengeballen und haben dann eben bilden gutartigen Knoten in der Brust. Auch darüber reden wir heute. Das ist etwas, was man ab einer gewissen Größe auch tasten kann und was dann natürlich erstmal Angst macht. Ja, wenn ich einen neuen Knoten in meiner Brust taste, dann denke ich vielleicht in dem Moment nicht zuerst ans Fibroadenom als Frau, sondern bekomme erstmal Angst und gehe damit dann natürlich auch zum Arzt. Sehr häufig oder noch häufiger wahrscheinlich als die Fibroadenome, vielleicht sogar noch häufiger als Zysten, finden wir Schmerzen. Ja, Schmerzen in der Brust, Mastodynie. Und auch darauf werden wir heute noch ausführlich eingehen. Ja, wo kommen die Schmerzen her? Was sind das für Schmerzen? Und natürlich vor allem, was du hier auch für dich heute mitnehmen wirst, was kannst du da tun? Was kannst du da tun für dich, für deine Brust, zur Schmerzlinderung, zu erkennen, woher kommt der Schmerz eigentlich wirklich? Wie kann ich anders mit ihm umgehen, ganzheitlich mit ihm umgehen und mit mir, meiner Brust, anders umgehen? Dann Entzündungen kommen auch immer mal wieder vor. Entzündungen kommen natürlich vorwiegend in der Stillzeit vor, ja, zum Beispiel beim Milchaufstau. Da finden wir Entzündungen häufiger. Später außerhalb von den Stillzeiten kommen Entzündungen seltener vor, kommen aber auch vor. Und dann darf man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein, wo kommt es jetzt wirklich her? Selten können da eben auch mal bösartige Erkrankungen dahinter stecken. Das heißt, eine Entzündung der Brust außerhalb der Stillzeit würde ich immer empfehlen, einmal zum Gynäkologen zu gehen, um das wirklich abchecken oder auch dann nochmal kontrollieren zu lassen oder eben auch entsprechend behandeln zu lassen. Häufig finden wir auch Hautveränderungen an der Brust, ja, ab den Wechseljahren insbesondere, ja, dann kommen ja wir in die Vata-Lebensphase, wie ihr vielleicht schon wisst, und das Vata-Dosha bringt Trockenheit mit, das heißt trockene Haut am ganzen Körper möglich, muss nicht sein, und eben auch an der Brust, manchmal auch relativ lokalisiert, nur an der Brust, auch das gibt's. Das kann dann begleitet sein von Juckreiz, ja, juckende Brustwarzen können auch auftreten, natürlich unangenehm in der Öffentlichkeit, wenn mir die Brust auf einmal juckt und ich dann vielleicht nicht gerade kratzen kann oder dahin fassen kann. Das manchmal auch ein bisschen, ja, natürlich auch sehr schambesetzt, ja, wenn die Brust häufiger juckt und so trocken ist. Es gibt auch mal Missempfindung, ja, nervale Missempfindung, wie so ein Pieksen oder auch Brennen oder andere Missempfindung, die unter anderem auch durch eine erhöhte Reizbarkeit der Brust bedingt ist. Die Brust ist ja ein hochsensibles Organ und von einem extrem feinsten Nervennetz durchzogen. Und bei Überreizung, eben auch in den Wechseljahren zum Beispiel, kann es eben auch zu Missempfindungen kommen. die dann auch irritierend sind natürlich für die Frau, weil sie nicht genau weiß, okay, was steckt da jetzt wirklich dahinter. Es kann auch zu Hitzeempfindung natürlich kommen. Hitzeempfindung, auch Thema der Wechseljahre, aber nicht nur, auch natürlich ein Thema vom Sommer zum Beispiel und auch ein Thema insbesondere auch von größeren Brüsten im Sommer, ja, wo dann wirklich auch nicht so viel Luft in die untere Umschlagsfalte, nennen wir die in der Brustdiagnostik, also da, wo der untere Teil der Brust eben schon auf dem Oberkörper aufliegt, da kommt dann wenig Luft ran, Schwitzen und dann können eben auch Entzündungen darunter entstehen, wie zum Beispiel Pilzinfektion wiederholend und auch das macht Probleme, Schwitzen natürlich begleitend. Und was auch häufiger vorkommt, sind Ödeme und Wassereinlagerungen, Schwellungen der Brust, kommend und gehend, zum Teil auch zyklisch schwankend und in Verbindung dann auch, gerade zum Beispiel auch beim Stress, so prämenstruellen Auffälligkeiten und Einschränkungen, Symptomen führend. Genau. Ja, das heißt, es gibt eine ganze Menge, die in der Brust los sein kann. Und natürlich noch viel mehr. Das waren jetzt so die häufigsten, die mir auch mit am häufigsten in meiner Praxis begegnet sind. Natürlich kann da noch viel mehr sein. Ja, es gibt auch Traumata zum Beispiel oder Mitbeteiligung der Brust bei anliegenden Erkrankungen drumherum. Und ja, aber wir können jetzt nicht auf die ganze Gynäkologie eingehen. Und wir werden uns heute vorwiegend auf das Thema des Brustschmerzes und auf die gutartigen Knoten in der Brust beschränken, weil es doch mit die häufigsten Themen sind, die ich dort gesehen habe und die ja, die Frauen so bewegt. Und ja, da steigen wir jetzt ein, ihr Lieben. Ich freue mich und ja, let's go. Und wir werden dies heute sowohl von der körperlichen Seite aus als auch von der geistigen Seite aus natürlich wieder betrachten. Ja, und wir werden auch die Symbolik betrachten, ja, die Botschaften, die dahinter stecken. Genau. Wir starten mit dem Brustschmerz. Brustschmerz heißt im medizinischen Sinne Mastodynie. Ja, Mastos, die Brust im Altgriechischen und Dynie dann für den Schmerzen. Also Mastodynie ist auch erstmal ein allgemeiner Begriff. Das heißt erstmal nur Schmerzen in der Brust, unabhängig davon, wo der Schmerz herkommt. Und Schmerzursachen können natürlich extremst viele sein. Ja, die Brust kann auch schmerzen, wenn ich mich da gestoßen habe, wenn ich einen Unfall hatte. Die Brust kann schmerzen, wenn ich eine akute Entzündung habe. Das heißt, es gibt immer auch lokal oder lokal sichtbare Veränderungen, die zu Brustschmerzen führen kann. Und es gibt eben auch sehr häufig Schmerzen, der jetzt nicht so offensichtlich zu erklären ist. Am häufigsten finden wir den Brustschmerz im Rahmen vom prämenstruellen Syndrom, habe ich eben schon kurz angesprochen. Ja, prämenstruell, also in der zweiten Zyklusphase beginnt die Brust anzuschwellen. Das macht die schon ganz natürlich, weil sie sich auf eine potenzielle Schwangerschaft vorbereitet. Das heißt, unser Körper ist in jedem Zyklus ist er bereit, oh, jetzt könnte es soweit sein, oh, jetzt könnte es soweit sein. Und darum bereitet er sich schon mal vor, okay, ich bereite auch schon mal die Brust vor, die schwillt schon mal so ein bisschen an, bereitet sich vor. Wenn dann die Blutung kommt, merkt die Brust, ah, okay, ich habe doch keine Aufgabe in nächster Zeit und bildet sich wieder zurück. Da kommen natürlich Kapha-Themen mit rein, auch Vata-Themen kommen mit rein. Und diese Brustschwellung, die dann vonstatten geht, das merken manche Frauen gar nicht, also viele Frauen, glaube ich, gar nicht. Manche Frauen so ein bisschen oder ab und zu mal. Und einige Frauen gehen da echt in die Knie mit dem Brustschmerz. Und auch die Dauer ist da ganz unterschiedlich. Manchmal geht es erst 2 Tage vor der nächsten Blutung los. Und manchmal beginnt der Brustschmerz schon direkt nach dem Eisprung. Ist natürlich eine ziemlich lange Zeit, wo die Brust wehtut und auch im Alltag einschränkt. Ja, vielleicht drückt dann die Kleidung oder ich kann nicht mehr so gut auf der Seite oder auf dem Bauch liegen, wenn ich es möchte. Oder beim Yoga habe ich Probleme, weil da gab es auch eine Bauchübung. Oder mich umarmt jemand, vielleicht auch ein Kind oder mein Mann besonders stürmisch und es tut dann auch wieder weh. Also es ist natürlich unangenehm, wo man denn auch in so eine Hab-Acht-Stellung kommt, auch Hab-Acht-Stellung in Bezug auf Berührung und dadurch auch immer wieder die Anspannung sozusagen noch mehr fördert. Häufig auch in den Wechseljahren. Und das waren so in meiner Praxis so mit die häufigsten Brustschmerzpatienten, würde ich mal sagen. Natürlich kamen auch andere Patienten mit Brustschmerz, aber am häufigsten waren es wirklich Frauen in den Wechseljahren, die Brustschmerz hatten. Brustschmerz, der entweder neu aufgetreten ist, der ihnen Angst gemacht hat oder der ihnen Angst gemacht hat, weil er nicht mehr weggeht oder immer schlimmer wird oder sie sich nicht zu helfen weiß und gerne wissen möchte, was steckt da wirklich dahinter, ja? Und was kann ich tun, dass der Schmerz wieder weggeht? Und diese Ängste, die dahinter stecken, die waren natürlich häufig in Bezug auf eine Tumorangst. Und da konnte oder kann ich immer noch sagen, dass diese Angst, die Angst ist natürlich begründet, ja, weil ich mache mir natürlich Sorgen und Gedanken, aber in den meisten Fällen liegt einem Schmerz keine Tumorerkrankung zugrunde. Weil der Tumor will still und heimlich groß werden, der will nicht entdeckt werden. Darum tun Tumoren alles, um nicht entdeckt zu werden, um nicht aufzufallen und gerade in der Brust eben doch keine Schmerzen auszulösen. Sicherlich gibt es da Ausnahmen. Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, es gibt keine Schmerzen bei Tumorerkrankungen. Auch beim Brustkrebs in seltenen Fällen, vielleicht wenn er an einer blöden Stelle liegt, ja, irgendwo drauf drückt oder irgendwas anders. Es gibt auch viele verschiedene Subtypen an Tumoren. Kann es auch mal sein. Das heißt, wenn dir irgendwas unheimlich ist, gehst du immer zum Gynäkologen, lässt das abklären. Aber um mal diese generelle Angst rauszunehmen, in aller Regel haben wir bei diesen Frauen keine Tumoren gefunden, eben aus genannten Gründen. Und warum tut die Brust in den Wechseljahren weh? Auch darauf bin ich in einer der letzten Folgen schon mal eingegangen. Das ist dieser Umbauprozess, der jetzt in der Brust stattfindet. Das heißt, die Brust, die vorher noch reichlich Drüsengewebe hatte, Drüsengewebe, um Milch zu produzieren, die wird jetzt umgebaut. Das heißt, das Drüsengewebe wird abgebaut, weil wir es nicht mehr brauchen. Und es energetisch aufwendig ist zu versorgen und immer wieder neu herzustellen, sage ich mal. Die Zellen, die wandeln sich auch immer wieder und ganzen Hormonkreisläufe. Das ist schon ein aufwendiger Prozess, das Gewebe zu erhalten und immer wieder an- und abschwellen zu lassen und all das. Darum wird es einfach abgebaut. Manchmal ist der Körper da ja auch pragmatisch und wandelt es um oder ersetzt dies durch Fettgewebe vor allem und auch Bindegewebe zum Teil. Das ist für den Körper energetisch einfacher zu versorgen. Und diese Umbauprozesse, ähnlich zum prämenstruellen Syndrom, merken manche Frauen überhaupt nicht, also nicht in Form von Schmerz, manchmal auch in Form der Optik. Ja, die Brust kann sich auch bezüglich Größe oder Form natürlich dabei wandeln. Manche Frauen merken so ein bisschen, ein piekst es ab und zu mal irgendwo in der Brust oder zieht so ein bisschen oder bei bestimmten Bewegungen zieht es mal. Und manche Frauen gehen auch damit in die Knie. Und kam dann eben letztendlich zu mir. Und unheimlich dabei ist dann eben auch, wenn es immer nur eine Seite ist. Ja, sonst würde man sich ja vorstellen, okay, die Brüste sind umgebaut, tun beide Seiten gleichmäßig weh über Zeitraum X. Ist leider auch nicht so. Häufig tut dann nur eine Brust weh oder eine mehr als die andere. Oder das wechselt auch mal. Ja. Und häufig ist es auch so, dass nicht die ganze Brust wehtut, kann auch mal sein. Meistens tut allerdings der obere, äußere Quadrant weh. Also dieses Viertel der Brust oben außen in der Nähe der Achsel, manchmal sogar bis in die Achsel rein, weil manche Frauen haben auch Brustdrüsengewebe, was fast bis in die Achsel oder bis in die Achsel rein reicht. Und weil wir da am meisten Brustdrüsengewebe haben, oben außen, ist da natürlich auch am meisten Umbau und darum tut es da auch mit am meisten weh, so mal ganz einfach erklärt. Ich hoffe, ihr könnt mir noch so weit folgen. Genau, Schmerzen natürlich auch durch die hormonellen Dysbalancen. Ja, ein relativer Gestagenmangel bei Östrogendominanz haben wir auch relativ häufig, auch durch Stress. Das heißt, wir haben in Relation zum Östrogen weniger Progesteron und auch dadurch können Schmerzen getriggert oder aufrechterhalten werden. Weniger Entspannungskomponente nimmt auch dabei dieses Progesteron. Und verstärkt wird das Ganze durch, ihr könnt es euch schon fast denken, wie immer durch Stress. Und das kann man auch ganz einfach rückverfolgen, wenn man da betroffen ist oder jemand Betroffenes kennt, dass in stressigen Phasen, ich glaube, so ist es mit sehr vielen Schmerzarten auch, ja, wenn man so an Kopf- oder Rückenschmerzen denkt, dass in stressigen Phasen deutlich mehr ist. Das kenne ich von mir selbst auch. Auch ich bin nicht mehr so schlimm, also seltener noch. Ich war früher sehr intensiv auch von prämenstruellem Brustschmerz betroffen. Das war so meist so 2-3 Tage vor meiner Periode. Und das war in den meisten Fällen ganz gut auszuhalten. Und wenn ich aber viel Stress hatte, zum Beispiel im Studium, ja, wenn auch viel Unruhe war, ja, Tages-Nacht-Rhythmus oder in den Kliniken oder mit meinen kleinen Kindern damals, dann habe ich mich natürlich auch nicht ganz so gut umsorgt. Meine Ernährung war damals sowieso noch nicht so optimal und ich war einfach total im Trubel, im Wusel, in der Anspannung vor allem auch. Weniger Schlaf, weniger Ruhephasen, weniger Regeneration und habe es immer deutlich so spüren bekommen, wenn solche Phasen waren, dass der Schmerz deutlicher war. Das konnte ich auch damals schon korrelieren, aber in dem Moment kannst du ja dann nichts tun. Es ist ja dann erstmal der Schmerz da. Du kannst natürlich aber präventiv arbeiten und im nächsten Zyklus vielleicht an kleinen Stellschräubchen drehen und gucken, okay, wie kann der nächste Zyklus vielleicht etwas stressärmer aussehen, so im Kleinen zumindest. Auch natürlich in Wechseljahren nehmen auch die Schmerzen zu, wenn der Stresslevel zunimmt. Und nicht nur durch innere Anspannung und all das, sondern natürlich hat der Stress, das Nervensystem auch einen mega Einfluss, wie ihr auch im Podcast schon gehört habt. Ja, auch ich habe mit vielen auch schon darüber gesprochen, diese engen Bezüge zwischen Nervensystem, zwischen Darmmikrobiom, zwischen Hormonwelt und all dem, schmerzlindernden Hormonen oder was da alles so wow in uns rumfliegt, natürlich ein krass enger Zusammenhang. Und ein weiterer sehr enger Zusammenhang besteht zum Zuckerkonsum. Zuckerkonsum und Schmerzen ist auch sehr eng miteinander korrelierbar, auch in Bezug auf prämenstruelle Syndrome zum Beispiel oder Wechseljahresbeschwerden. Auch da kann man mal drauf achten. Das kann man einfach testen, habe ich auch gemacht, indem man mal den Zucker einfach mal eine Woche, 2, 3, je nachdem, wie tapfer man ist, mal komplett weglässt. Und das habe ich auch damals ganz zum Beginn sogar in so einem Selbstversuch gemacht. Ich finde immer gut, wenn man Selbstversuche macht, bevor man seinen Patienten empfiehlt. Wo ich wirklich mal, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, aber eine ganze Weile wirklich mal komplett auf Zucker verzichtet. Ich habe auch überall geguckt, habe ja auf allen Packungsbeilagen und, weiß nicht, Packungsbeilagen, das klingt jetzt so apothekisch, na, ihr wisst, was ich meine, ja, Inhaltsstoffe von den Lebensmitteln, wo vielleicht versteckter Zucker drin war, wirklich komplett drauf verzichtet habe und ich hatte kein einziges prämenstruelles Symptom mehr, ja. Das war spannend zu beobachten. Natürlich achte ich weiterhin sehr auf meinen Zuckerkonsum. Manchmal kommt emotionales Essen mit dazu, auch das natürlich stressbedingt, also ja, bedingt sich alles gegenseitig, ja. Ayurvedisch gesehen, wie ordnen wir da die Mastodynie ein? Vorrangig natürlich im Rahmen von Vata-Dominanzen. Also der Vata-Dosha spielt damit die größte Rolle eigentlich. Ja, Vata und Stress ist ja eng miteinander verbunden natürlich. Auch diese innere Unruhe, diese Beweglichkeit, Bezug zum Nervensystem generell, Bezug zu den Nerven, ja, zu den Schmerzleitbahnen auch. Dann sind wir natürlich in der Vata-Phase im prämenstruellen Zeitfenster des Menstruationszyklus. Wir sind in der Vata-Phase, kommen in die Vata-Phase, wenn wir in die Wechseljahre eintreten, in den Wechseljahren sind. Das heißt, das Vata spielt da überall eine große Rolle und natürlich auch im Rahmen der Wechseljahre zum Beispiel in Bezug auf den Gewebeabbau. Ja, das Gewebe, das Drüsengewebe wird abgebaut, das ist wie ein Vata-Thema. Also Vata kommt ganz viel mit rein, sodass wir eben auch ayurvedisch gesehen vorrangig an den Vata-Themen, der Vata-Balance arbeiten. Zum Teil kommt natürlich auch Kapha-Dominanz mit rein, insbesondere wenn es um Thema wie Schwellung, Ödem, also Wassereinlagerungen kommt. Oder es auch selten mal durch gutartige Tumoren, zum Beispiel der Schmerz bedingt ist, was auch sehr selten ist. Dann muss man schauen, okay, wenn Kapha mit reinkommt, wird es natürlich ayurvedisch anders behandelt, als wenn es jetzt eine reine Vata-Thematik wäre. Darum muss man auch immer ganz genau hinschauen, um nicht eines von den beiden irgendwie zu pushen und alles zu verschlimmbessern. Manchmal auch Kombinationen, dann wird es besonders tricky. Und ich wollte euch hier noch, genau, wo wir jetzt gerade bei Vata und Kapha waren, wollte ich euch als kleinen Einschub nochmal mitgeben, dass wir Symptome oder auch Krankheiten nicht immer so eindeutig einem Dosha zuordnen können. Hätte auch sagen können, alles klar, Schmerz ist Vata. Ist natürlich nicht so, ja. So wie auch Entzündung nicht nur Pitta ist, ja. Oder auch eine Zyste nicht nur Kapha ist. Das heißt, man darf immer tiefer schauen, worum geht es hier wirklich? Was ist, es gibt nochmal eine Ebene unter den Doshas. Das ist die Ebene der Eigenschaften. Und nochmal eine Ebene drunter, die Elemente, ja, die Elemente mit ihren Eigenschaften dann verbunden. Das heißt, eigentlich schauen wir nicht primär auf die Doshas und sagen, okay, du hast eine Entzündung, Pitta, alles klar, wir müssen jetzt den Pitta ausbalancieren. Und wir gucken natürlich auch aufs ganze Umfeld, was ist sonst so in dir los, ja, was bewegt dich, wie bist du, wie ist deine Urnatur. Das ist natürlich ein sehr komplexes Konstrukt, wenn es man da wirklich tief reingehen möchte und auch sollte. Aber wir gucken, wenn Symptome auftreten an der Frau, an den Menschen, zunächst einmal nach den Eigenschaften dieser Symptome. Und auch da jedes Symptom für sich. Es gibt ja häufig auch, oder in der Regel kommt ja eine Frau zu mir mit verschiedenen Symptomen. Dann hat sie vielleicht Brustschmerz, aber auch Schmerzen der unteren Lendenwirbelsäule und Sodbrennen und vielleicht noch rezidivierende Harnwegsinfekte und ab und zu noch Kopfschmerzen. Da kann ich ja nicht gucken, alles klar, oh, ich glaube so, Pi mal Daumen könnte jetzt Vata sein, Hauch Pitta, let's go. Das heißt, wir schauen tiefer, wir schauen jedes Symptom uns einzeln an und jedes Symptom teilen wir nach seinen Eigenschaften ein. Und die Eigenschaften kennt ihr bestimmt auch schon. Sonst hört gerne nochmal in die Podcast-Folge 2 rein. Da habe ich ausführlich die Doshas erklärt, die Doshas mit ihren Eigenschaften, welches Dosha welche Eigenschaften hat und wie sich das körperlich, geistig äußern kann. Hier nur mal kurz ein paar Beispiele zur Erinnerung, oder falls du jetzt gerade das nicht mehr so parat hast. Das Vata-Dosha zeigt sich zum Beispiel mit den Eigenschaften der Trockenheit, Leichtigkeit, Kälte, Dunkelheit, der Beweglichkeit des schnellen Wandels vielleicht auch, der Empfindlichkeit, der Rauheit. Das Pitta-Dosha zeigt sich mit Hitze, mit Schärfe, mit einem durchdringend stechenden Charakter, mit Säure zum Teil auch und gelblich-rötlichen Farben. Kapha zeigt sich mit Schwere, mit Stabilität, auch mit einer gewissen Form von Flüssigkeit und Schleimigkeit, auch mit Kälte, mit Süße auch und einem so trüben Charakter. Und auch eine Form der Langsamkeit. Da kannst du einfach nochmal schauen, ne, okay, was habe ich für ein Symptom? Wie kann man es hier überhaupt einteilen? Und manchmal gibt es natürlich auch Mischformen. Ja? Und das würde ich mit euch gerne, wo wir gerade beim Brustschmerz sind, bevor wir da eintauchen, was du tun kannst, mal kurz am Brustschmerz einmal durchgehen. Der Brustschmerz kann ja ganz unterschiedlich sich anfühlen. Das kennt ihr vielleicht auch vom Kopfschmerz. Vielleicht hast du sogar manchmal verschiedene Arten von Kopfschmerz. Ja, der kann mal so stechend sein oder mal nur eine Seite oder mal dumpf wie so eine Haube. Und das ist eben auch beim Brustschmerz. Der kann unterschiedlich sein. Bei einer Frau kann der auch unterschiedlich sein, der kann aber auch bei verschiedenen Frauen jeweils unterschiedlich sein und dann auch vielleicht immer so sein bei dieser Frau. Aber auch das muss nicht sein. Also ein Brustschmerz, wo wir viel Vata drin vermuten, der ist beweglich in Anführungsstrichen. Ja, der ist beweglich zum Beispiel in dem Sinne, dass die Schmerzlokalisation wechselt. Es ist nicht immer die gleiche Stelle, vielleicht nicht mal immer die gleiche Seite. Ja, der Schmerz ist veränderlich, abhängig vom Stresslevel zum Beispiel, Abhängigkeit von Ruhezeiten oder von dem Umfeld. Die Brust ist empfindlich, Vata-empfindlich, zum Beispiel auch bei Berührung, vielleicht auch begleitet von Missempfindungen. Ein Pitta-Brustschmerz, Pitta-Brustschmerz tritt häufig zack, akut ein. Ja, der ist dann auf einmal da. der kann stechend sein, brennend, durchdringend, scharf, also wie als ob da einer, ich will jetzt kein Bild und kein Schmerzen dir hervorrufen, als ob da einer mit dem Messer so reinsticht, ne? Also das ist so diese Pita-Schärfe und Durchdringungsfähigkeit und manchmal auch begleitet von Hitze und Rötung. Und ein Kafferbrustschmerz ist typischerweise eher dumpf, tief und kommt auch eher langsam. Der bahnt sich langsam an. Die Brust ist dabei häufig schwer gespannt. Die Haut manchmal auch so teigig, ja, durch die Flüssigkeitseindringung drückt man dann rein mit dem Finger, dann bleibt die Delle erstmal eine Weile da. Und auch Kälte, also auch eine kühlere Brust, kommt da mit dazu. So viel zu den Eigenschaften. Und was kannst du tun? Was kannst du tun bei Brustschmerz? Zunächst einmal, wenn dir irgendwas unheimlich vorkommt, wenn der neu aufgetreten ist, wenn der intensiver wird, häufiger wird, wenn du innere Unruhe verspürst, denkst, oh, irgendwie, ich würde es gerne mal zeigen, unbedingt, ja, doch einmal gynäkologisch, organisch abklären lassen, vielleicht auch beim Ultraschall, dass einmal geschaut wird, dass da wirklich nichts anderes dahinter steckt. Wenn da alles ausgeschlossen ist, dann gern in die weitere, tiefere Ursachenforschung hineinbegeben und das Ganze auch beobachten. Ja, ich finde, die Beobachtung ist da etwas sehr Wertvolles und Spannendes, wo du auch mit dir selbst immer tiefer kommen wirst. Beobachtung im Zusammenhang zum Beispiel auch mit deinem Zyklus, wenn er noch vorhanden ist, oder mit dem Mondzyklus, mit deiner Lebensphase, mit Stressverhalten, Essverhalten, all das. Das kann man auch ganz toll notieren für sich in einer Art Schmerztagebuch. Und in diesem Schmerztagebuch zum Beispiel notierst, wann tritt der Schmerz auf, wie intensiv ist er, wie lange hält er an, wo ist er, was könnten mögliche Auslöser sein und was hilft mir? Und dann vielleicht sogar noch eins weiter, was ist die Botschaft dahinter? Und das über einen längeren Zeitraum beobachten und dann so Muster erkennen, ja? Ah, der Schmerz ist besonders intensiv, wenn, ja? Wenn ich das und das mache oder wenn das und das um mich herum los ist oder das und das hilft mir am allerbesten, ja? Und da kann man so wirklich wie so ein, ich sag mal, wie so ein Detektiv auf Detektivforschung in sich selbst eintauchen und erkennen, was da so wirklich los ist. Man kann sich immer tiefer selbst kennenlernen dadurch, annehmen und vor allem aufhören zu kämpfen. Weil Schmerz ist ein Kampf. Schmerz ist ein Kampf gegen, also wenn du gegen Schmerz ankämpfst, kämpfst du gegen dich selbst. Du kämpfst gegen deinen eigenen Körper, gegen deinen eigenen Geist. Du willst ihn ja nicht haben, du wehrst es ab, du kämpfst dagegen, du spannst dagegen an. Und in diesem Kampf kannst du nur verlieren, weil der Schmerz wird in diesem Kampf nicht weniger werden. Er wird vielleicht sogar eher mehr werden, weil die Anspannung nimmt zu. Und da die Bereitschaft von dir nicht da ist, da hinzuschauen, die Botschaft zu empfangen, muss der Schmerz immer, immer lauter, immer deutlicher werden, bis du endlich hinhörst. Und eigentlich wollte dein Körper gar nicht so weit gehen oder dein Geist, die Botschaft mit einem Schmerz zu präsentieren, weil er wollte dir nicht wehtun. Aber vielleicht hast du einfach schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr hingeschaut oder hingehört, dass er diese radikale Weise wählen musste. Also, wir tauchen da gleich nochmal ein, was dahinter stecken könnte. Und das ist sehr, ja, sehr ratsam, sich dem zu widmen, weil das den Weg zur Schmerzfreiheit deutlich abkürzen könnte oder Linderung zumindest. Wenn Vata-Dominanzen mit ins Spiel kommen, was häufig der Fall ist, machen wir natürlich alles, was Vata beruhigt. Ja, wir gehen in die Ruhe, alle Formen der Entspannung, Wärme, Regelmäßigkeit, Befeuchtung, Ölung. Wir gehen bei Kapha-Dominanz natürlich eher in die Anregung des Stoffwechsels, des Aknis unserer Feuer, in die Aktivierung und Bewegung auch. Die dosha-gerechte Ernährung natürlich, Lebensstilroutinen, regelmäßige Reinigung, Ausleitung von Toxinen, so all das, ja, was der Ayurveda alles zu bieten hat. Wir atmen mit Bewegung, zum Beispiel mit dem Yoga rein. Yoga da vor allem, ich glaube in der vorletzten Folge auch schon gesagt, da vor allem in die Brust- und Herzöffnung. Wir fördern unser Yin mit Yin-Yoga zum Beispiel, ja, in die Erdung, in die Weiblichkeit, in die Hingabe gehend. Wir atmen dann immer freier, immer offener atmen, den Brustkorb befreien dabei. Meditativ mich mit meinem Herzraum, der ja auch dem Brustraum so nah ist, zu verbinden und da tiefer reinzugehen. In die Hormonbalance, vielleicht auch mit begleitenden Kräutern, wie zum Beispiel Ashwagandha, Brahmi, Salbei, Frauenmantel, je nachdem, was auch das Ursprungsthema ist. Dies aber gern erst in Absprache mit Therapeuten und insbesondere eine Vorsicht mit Shatavari bei Kapha-Themen. Also bei der Brust sind häufig auch Kapha-Themen dabei und Shatavari kann Kapha erhöhen. Shatavari ist sonst ein ganz, ganz wunderbares Kraut in der Frauengesundheit, auch in den Wechseljahren. Aber wenn Kapha-Themen mit im Spiel sind, dann sollte man da vorsichtig sein. Von daher gern mit einem Therapeuten, einer Therapeutin da tiefer eintauchen, das ausschließen, bevor man zum Beispiel Shatavari wählt. So, dann würde ich zum Abschluss der Mastodynie gerne noch einmal auf die Symbolik eingehen. Kann natürlich sehr viele Gründe haben, warum sich der Schmerz bei dir zeigt. Vielleicht, wenn du Brustschmerz hast, vielleicht weißt du auch schon, was dein Thema sein könnte. Und sehr häufig ist es ein Hilferuf der Brust, ohne dass wir oder der Gynäkologe, die Gynäkologin körperlich einen Grund festmachen kann. Eine Ursache. Man kann dann, manchmal kann man ja auch organisch irgendwas sehen, aber häufig eben auch nicht. Ein Ruf nach Zuwendung und Beachtung, habe ich eingangs schon gesagt. Die Brust möchte endlich wieder beachtet werden. Manchmal auch eine Art Abwehrfunktion. Da darf man auch schon, okay, warum möchte ich jetzt zum Beispiel nicht berührt werden? Was ist denn da vielleicht noch für Themen mehr? Nähe, Distanz oder auch an negativen Erfahrungen mit Berührung? Warum möchte ich nicht benutzt werden oder ausgesaugt werden, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, alles so Themen, wo man tief schauen kann, alle möglichen Themen rein, in Familienkonstrukte, in Partnerschaftskonstrukte, auch in Themen, in Finanzthemen zum Beispiel, ja, dieses Thema ausgesaugt werden oder für alle zu nähren, für alle immer da zu sein, ja, also kann man tief schauen, Themen generell um die mütterliche Nährung, ums Umsorgen oder auch umsorgt werden wollen mal, Themen auch der Schutzbedürftigkeit, Suche nach Nähe und Geborgenheit. Aber auch, hier sind wir nochmal bei den Seitenangaben, ja, diese, wenn, ich habe auch schon, ich glaube, im ersten und zweiten Folge schon beschrieben, dass die Brust ja auch symbolisch rechts und links unterschiedliche Bedeutung hat. So steht die linke Brust eher für die Themen der Mütterlichkeit, Nährung, Geborgenheit, all das. Und die rechte Brust eher für die, sag mal so, die kriegerische Frau, in Anführungsstrichen, ja, für erotische Verführungskünste, Hingabe, Leidenschaft, weibliche Power ausleben und all das. Und so sind auch Themen der Erotik oder auch Sehnsüchte manchmal unter dem Schmerz verborgen oder werden dadurch sichtbar. Und diese Themen, die darfst du annehmen, ja, du darfst sie einladen, dich aussöhnen, mit deiner Brust immer tiefer forschen und dann diese Themen auch genießen nach und nach, ja. Nach und nach in die Nähe finden, in das genährt werden, vielleicht auch in die Sinnlichkeit und Zärtlichkeit. Also, oh, ich glaube, da könnte ich ewig weiterreden. Wir werden eh noch mal eine Podcast-Folge machen zum Thema Symbolik, Spiritualität, Energien. Da gehen wir noch mal tiefer drauf ein. Aber in Bezug auf die Symbolik der Mastodynie ist, glaube ich, hier schon viel dabei. Und natürlich sind nicht alle Themen für jede Frau, sind nicht geltend. Ja, da kannst du einfach schauen, wenn du betroffen bist oder vielleicht auch, wenn du keine Schmerzen hast und trotzdem spürst, okay, das resoniert gerade total, dieses eine Thema. Ich schaue und spüre da mal tiefer rein. Das ist natürlich noch schöner, weil du so auch präventiv wirksam bist. Der Ayurveda, der lebt und liebt ja auch die Prävention so sehr. Der will ja gar nicht erst, dass es so weit kommt bis zum Schmerz oder zu Schlimmerem. Darum Wenn ein Thema resoniert, arbeite gern direkt mit dem Thema los, mit deiner Brust los und tauch da beide tiefer ein. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt noch auf das spannende Thema ein, der gutartigen Tumoren in der Brust. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene. Die häufigsten sind eben die Zysten und Fibroadenome. Ab und zu finden wir auch Lipome in der Brust. Auch die sind häufiger. Lipome sind gutartige Fettgewebsgeschwulste. Oder auch Tumore mit anderen Zusammensetzungen. Das sind so die häufigsten. Und die sind echt häufig und häufig eben auch unbemerkt. Gerade bis zu einer gewissen Größe kann man die auch nicht mal wirklich tasten. Die Zysten sind in der Regel relativ weich. Und die machen auch keine Beschwerden. Erst ab einer gewissen Größe, ich sag mal so ab mehreren Zentimetern Größe, je nach Brustgröße natürlich auch, können die auch mal so ein bisschen spannen oder auch zyklusabhängig spannen von innen. Und auch die Fibroadenome sind natürlich erst ab einer gewissen Größe dann tastbar. Die wachsen meist hormonabhängig, das heißt vor allem in den fruchtbaren Jahren der Frau wachsen die. Manchmal werden die zum Beispiel auch vom Rahmen einer Schwangerschaft nochmal deutlich größer durch die hormonelle Umstellung. Manchmal treten sie da überhaupt erst auf. Und das Gute an dieser Aussage, dass sie hormonabhängig wachsen, ist, wir können jetzt mal eins und eins zusammenrechnen, dass in den wundervollen Wechseljahren, die auch ganz viele oder eigentlich noch viel mehr schöne Seiten haben, die wir immer mehr auch beachten, auch in diesem Podcast, wenn wir betonen dürfen, bilden sich die Zysten und Fibroadenome zurück. Das heißt, ab den Wechseljahren werden die nach und nach kleiner und weniger. Zysten bilden sich nach und nach zurück, trocknen nach und nach aus. Fibroadenome werden kleiner, verkalken nach und nach. Also diese Problematik, mit der viele Frauen lange, lange kämpfen, die bildet sich zurück. Schon mal was Schönes. Und was macht man damit? Ja, wenn die auftreten, wenn man die entdeckt hat, werden die in der Regel beobachtet. Früher war man da relativ schnell dabei, da mal reinzustechen, mal zu gucken, was ist das genau für eine Flüssigkeit und so. Aber da war auch die Diagnostik hinsichtlich Tumordiagnostik noch nicht ganz so gut. Also früher meine ich jetzt wirklich vor ein paar Jahrzehnten. Dann wurden die auch schnell mal wegoperiert. Aber da wird man immer zurückhalten. Natürlich jeder Eingriff in die Brust hinterlässt natürlich auch Narben oder man kann Keime einschleppen, mehr zu Infektionen führen. Also man ist da sehr zurückhaltend geworden, wenn man weiß, okay, Beobachtung reicht da vollkommen aus. Vor allem natürlich bei familiären Brustkrebsrisiko ist Beobachtung wichtig, weil es eben auch ganz, ganz selten eben auch mal Tumorarten gibt, die im Anfangsstadium oder bestimmt je nach Gewebeart auch dem mal ähneln können. Ist sehr, sehr selten, aber um es auszuschließen, sollte man gerade zu Beginn schon ab und zu mal kontrollieren. Und dann darf man die bitte in Ruhe lassen. Ayurvedisch gesehen haben wir meistens Kapha-Bezug mit drin, wie ihr euch denken könnt. Ja, Kapha steht ja für das Prinzip des Wachstums, auch der Schwellung und auch der Schleimigkeit und Flüssigkeit, ja, wenn man an die Inhalte denkt. Aber es gibt auch da manchmal Pitta-Komponenten zum Beispiel, wenn Zysten im Rahmen von Entzündung auftreten oder wenn sie blutgefüllt sind. Ja, Pitta hat ja auch einen engen Bezug zum Blutgewebe. Wir gehen jetzt mal von der Brust mal kurz ins Unterleib, zum Beispiel bei der Endometriose. Ja, da haben wir im Unterleib ja auch überall solche zystenartigen Gebilde, sind man auch manchmal Schokoladenzysten. Und wenn man die aufschneidet, ist es so bräunlich wie das Blut. Und da haben wir natürlich eher eine Pitta-Komponente mit dabei. Auch Kapha, aber auch noch Pitta. Manchmal gibt es auch Vata-Anteile, ja, zum Beispiel auch, wenn man sich vorstellt, wenn die so rascher sich verändern, wandeln. Also auch da kann man nicht immer sagen, alles klar, Kapha, let's go mit der Therapie. Also auch da lohnt es sich individuell tiefer zu schauen, was steckt da wirklich dahinter, bevor man da rangeht. Also therapeutisch lindernd rangeht, nicht operativ oder so. Was kann man da tun? Also in der Regel, wie gesagt, doch meistens Kapha, meist im Vordergrund. Und wie kann man Kapha beruhigen? Kapha beruhigt man, das ist ein schöner Satz, Kapha beruhigt man, den man anregt, ja, den man aktiviert. Weil Kapha ist ja schon so ruhig und in der Erdung und Schwere und im Wachstum und im Sein. Und Kapha braucht eben diese Anregung, diese Aktivierung, in welcher Form auch immer, ja, ob in Bewegung, in aktivierenden Gewürzen, in aktivierende Massageform zum Beispiel. Bitterstoffe sind auch sehr wichtig und wertvoll, auch für die Kapha-Balance natürlich generell sehr wichtig und wertvoll, auch für den Leberstoffwechsel, für die Verdauung, fürs Darmmikrobiom. Reduktion von Milchprodukten und Zucker ist da sehr, sehr wichtig bei Kapha-Thematiken. Insgesamt alles, was uns in die hormonelle Balance bringt, dosha-gerechte Ernährung, Lebensweise. Genau. Und was auch immer wieder empfohlen wird im Ayurveda, sind Rizinusölmassagen zum Beispiel. Rizinusöl kann man zum Beispiel unter der Dusche, die Haut ein bisschen feucht machen, dann unter der Dusche die Brust mit Rizinusöl einreiben, leicht kreisende Bewegung Richtung Achsel auch ausstreichen, das danach wieder abspülen. Und das ist auch hilfreich. Auch in Kräutern können wir wieder viel tun. Frauenmantel, Löwenzahn, Ringelblume, um heimische Kräuter zu nennen, auch natürlich wieder Ashwagandha. Mit Chatavari hier natürlich besonders vorsichtig sein, eher gar nicht groß dran denken, weil eben doch eine Kapha-Komponente häufig mit dabei ist. Insgesamt natürlich auch alles, was wir vorher gesagt haben, Ruhe, Meditation, Atmung, Brust, Herzöffnung, Stressreduktion, auch hier, ja, um eben in die hormonelle Balance zu kommen. Und natürlich auch die psychologischen Komponenten beachten, auf die wir jetzt auch nochmal näher eingehen. Was steckt da symbolisch, psychologisch vielleicht dahinter? Und bei den Zysten kann es zum Beispiel ein Thema sein, welches beim Übergang vom Mädchen zur Mutterrolle entstanden ist. Ja, es gibt ja auch diese weiblichen Archetypen, die ihr vielleicht schon kennt. Und dieser Übergang in dieses Erwachsensein oder in dieses Muttersein, das ist ja nicht immer so optimal. Ja, ob es durchs Umfeld ist, durch Prägung, durch Erlebtes, was auch immer. Da kann es, wenn es da Themen gibt, oder auch Themen in der Ablehnung des Weiblichen, der Ablehnung auch meiner Brust zum Beispiel, oder Konflikte um das Nähren und genährt werden oder genährt werden wollen. Und die Zysten werden manchmal auch beschrieben als eingekapselte Tränen. Eingekapselte Tränen durch seelische Verletzung zum Beispiel, durch Blockaden in Bezug auf die Mutter- oder Mutterrolle. Darf man sich beides anschauen? Ja. Wie war das? Wie wurde ich als Baby, als Kleinkind genähert, angenommen? Wie nah war man mir? Wie viel Nähe habe ich empfangen? Wie konnte ich das, wenn ich die Mutterrolle eingenommen habe, wie war das da für mich? Beziehung zu meinem Kind? Wie hat es mit dem Stillen funktioniert oder auch nicht? Und auch dieses Thema Stillen ist ein sehr wertvolles Thema und das sollte man nicht einfach nur, naja, hat ihm damals nicht geklappt. Oder, ja, die Schwester auf Station, die war nicht so gut und die hat es mir nicht gezeigt, naja, war dann eben so. Das wird häufig auch weggesperrt, Deckel drauf zu und doch ist da so viel, was sich in der Frau noch innerlich emotional bewegt, auch an Traurigkeit, vielleicht auch an Schuldgefühlen, was auch immer sie ihrem Kind hätte geben wollen und nicht konnte. Das sind Themen, die wieder hochkommen dürfen. Das sind ja schon eine Form von Traumata auch oder auch in diesem Punkt den Herzraum zu sich selbst verschlossen und das wieder zu öffnen, kann auch sehr befreiend und auch zystenlösend sein. Und die bisschen festeren Knoten, sag ich mal, die gutartigen Knoten, da kann man nochmal schauen, ob sich vielleicht irgendwas Angstmachendes in der Brust verknotet hat. Vielleicht ein Problem, was seelisch nicht gelöst werden konnte und jetzt sich mit Angst zeigt oder mit Krebs, Todesangst sogar droht. Weil es so lange nicht angeschaut wurde, macht es sich jetzt sehr stark bemerkbar und droht uns in Anführungsstrichen, da mal wirklich hinzuschauen. Und da kann man reinspüren, okay, welche Blockaden sind vielleicht noch in mir, noch nicht gelöst, noch einmal sichtbar. Und dieses, da kann man da mal reinspüren, klingt jetzt natürlich so, okay, Anna, und wie geht das? Und das ist natürlich nicht, dass man sich da jetzt einmal hinsetzt und mal drüber nachdenkt und dann hat man es. Natürlich sehr, sehr tief und der Weg dahin, der ist manchmal auch nicht so kurz und schnell, weil da sind ja viele verschiedene Schichten auch inzwischen in all den Jahren und Jahrzehnten drüber gekommen. Da kannst du natürlich mit regelmäßiger Meditationspraxis hinkommen, mit wirklich mit dir regelmäßig in die Stille kommen, mit dich und deiner Brust widmen, berühren, nach und nach in die Nähe finden und es kommen Antworten, es kommen wirklich Antworten. Und wenn du da Hilfe brauchst, dann hol dir Hilfe. Ja, dann hol dir Hilfe durch Therapeuten. Auch ich begleite dich gern im 1:1 oder auch in meinem Jahresprogramm. Und dann schauen wir da gemeinsam hin, wie dein Weg aussieht. Weil jeder Weg ist da so individuell und unterschiedlich und anders, dass ich jetzt auch nicht sagen kann, okay, jetzt machst du Meditationspraxis X und in 4 Monaten hast du es dann. Ja, das ist natürlich nicht so und ist sehr individuell. Und ich glaube, der schönste Weg ist wirklich der Weg zum Herzen und da aus dem Kopf raus ins Herz finden. Und im Herzen findest du alle Antworten. Doch den Weg begleite ich sehr gern. Ja, ihr Lieben, das war es heute erstmal mit dem spannenden Thema der gutartigen Veränderung. Mehr dazu in meinem Jahresprogramm Golden Balance, mein Jahresprogramm für Frauen, wo ich eine wundervolle Gruppe an Frauen ein ganzes Jahr lang durch ihre Weiblichkeit begleite, durch all ihre Themen, Herausforderungen, Symptome, Wünsche, Bedürfnisse, alles, was da so hochkommt, ein ganzes Jahr lang. Das ist eine unglaublich wertvolle, schöne Dynamik, die da zwischen den Frauen, zwischen mir, zwischen uns entsteht und gegenseitig bereichert, inspiriert. Ich gebe da ganz viel Wissen und Erfahrung rein und jede Frau kann ganz individuell ihre Themen, ihre Energien, Wünsche reinbringen und ich greife auch die individuellen Themen auf. Das heißt, ich passe mein Jahresprogramm den Wünschen und Bedürfnissen der Frauen, die dabei sind, an. Das ist kein 0815-Programm, was jetzt irgendwie durchgezogen wird. Das wird individuell an dich und deine Themen angepasst. Ich begleite euch parallel. Ja, wir haben Messenger-Gruppen, wir haben Mitgliederbereiche, sind ständig im Austausch. Ihr bekommt unglaublich viel Bonusmaterial zusätzlich, womit ihr wirklich aktiv für euch losgehen und arbeiten könnt. Es kommen spannende Experten dazu, Gäste, die euch betreuen, begleiten. Also wirklich, wow, das ist, ja, also ich liebe es so sehr und es wächst und wächst und wächst und wird immer nur noch schöner. Da lade ich dich ganz, ganz herzlich zu ein, damit einzutauchen, mit deinen Themen zu kommen, dich begleiten, halten, motivieren, auf den Weg bringen lassen. Ja, willkommen, du Liebe. Du kannst jederzeit dazukommen. Wir haben keinen fixen Start- und Endpunkt, dass du so einmal im Jahr um bist. Ich habe den Startpunkt verpasst. Jede Frau kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, zu ihrem Zeitpunkt in dieses Programm. Jede Frau kommt genau im richtigen Moment in genau die richtige Gruppe. Also ja, vielleicht ist dein Moment jetzt. Dann heiße ich dich von Herzen willkommen. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch alles, alles Liebe beim Nachwirken, beim Nachklingen lassen dieser besonderen Folge. Ich weiß, da war viel drin, aber ich weiß auch, dass du genau das gehört und in dich aufgesaugt hast, was heute für dich wichtig war. Hör die Folge auch gerne noch ein zweites oder drittes Mal, um noch mehr aufnehmen zu können. Um für dich wirklich losgehen zu können, ja, um wirklich umzusetzen. Teile die Folge gern mit all deinen Lieblingsmenschen, mit Frauen, die du auch inspirieren möchtest, auf ihre Wege bringen möchtest, wo du weißt, so, boah, ja, das wäre total spannend, auch für meine Freundin, Schwester, Nachbarin, Mama, für wen auch immer. Schenke mir unglaublich gerne 5-Sterne-Bewertung auf deiner Podcast-Plattform, so können wir gemeinsam noch mehr Menschen erreichen. Und ja, wünsche dir alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Deine Anne.